Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin von Radio Dreieckland. Im Studio heute für euch hier in Freiburg ist der Fabian und wir haben euch zwei Beiträge über lebenswichtige Elemente mitgebracht. Zum einen geht es um Wasser und den Film Bottled Water von dem Dokumentarfilmer Urs Schnell aus der Schweiz. Der läuft gerade in deutschen Kinos und unsere Kollegin Maike hat ihn für uns angesehen. Dann hat sich unsere Kollegin Julia mit der Jugend in Europa beschäftigt, beziehungsweise dem Bericht, der vergangene Woche im Europaparlament über die Jahre 2010 bis 2012 vorgestellt wurde. Zunächst einmal starten wir aber wie gewohnt mit den Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Focus Europa Nachrichten von heute Dienstag, den 17. September. Laut UN-Inspekteurin ist in Syrien Sarin-Gas eingesetzt worden. Mit dem UN-Bericht wurde dies von unabhängiger Seite geklärt. Im Bericht heißt es, die Beweise zeigten den Einsatz von Boden-Boden-Raketen mit dem Nervengas Sarin. Die Chemiewaffen seien in relativ großem Ausmaß eingesetzt worden. Wer die Verantwortung dafür trägt, darf der Bericht den Bedingungen zufolge jedoch nicht aufschlüsseln. Denn das gehört nicht zum Mandat der Inspekteurin. Der 38-seitige Bericht kann mittlerweile im Internet nachgelesen werden. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat den Bericht dem UN-Sicherheitsrat gestern vorgelegt. Dieser beschäftigt sich momentan mit einer Resolution zur Beseitigung der syrischen Chemiewaffen. Unklar ist, ob Syrien darin militärische Gewalt angedroht werden soll und ob das Assad-Regime vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gebracht werden soll. Amnesty International fordert den Sicherheitsrat eben dazu auf. Die Nahost-Expertin von Amnesty in Deutschland, Alexia Knappmann, sagte aber, dass sich die Ermittlungen nicht auf Chemiewaffeneinsätze beschränken dürften. Die Mehrzahl der Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien werde mit konventionellen Waffen verübt.
Malala Yousafzai und Edward Snowden sind Kandidatinnen für den Sacharow-Preis. Gestern Abend haben die Ausschüsse für Auswärtiges, für Entwicklung und für Menschenrechte die 7 Nominierungen für den Sacharow-Preis vorgestellt. Als Favoritin gilt die 16-jährige pakistanische Schülerin Malala Yousafzai. Sie setzte sich für den Schulbesuch von Mädchen in Pakistan ein. Letztes Jahr schoss die Taliban sie nieder und verletzte sie lebensgefährlich. Die europäischen Grünen haben Edward Snowden nominiert. Gegenüber Radio Dreieckland begründete die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Europaparlament, Barbara Lochbieler, ihre Entscheidung.
Also wir Grüne haben Edward Snowden vorgeschlagen für den Sacharow-Preis, weil er mit seinen mutigen Enthüllungen viel zu Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit beigetragen hat. Dieses Jahr wird der Sacharow-Preis 25 Jahre alt und da ist es auch gut, mal zu zeigen, dass auch sogenannte Whistleblower, also die einen Missstand aufdecken, die nicht unbedingt Menschenrechtsaktivisten sein müssen, dass auch die wesentlich dazu beitragen, dass wir hier eine Meinungsfreiheit haben.
Aus den insgesamt 7 Vorschlägen wählen die Ausschüsse für Auswärtige Angelegenheiten und Entwicklung Ende September 3 Finalistinnen aus. Die Preisträgerin bestimmt schließlich die Konferenz der Präsidenten des EU-Parlaments am 10. Oktober. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird seit 1988 vom Europäischen Parlament vergeben. Frühere Preisträgerinnen waren beispielsweise Aung San Suu Kyi und Nelson Mandela.
Die Streikwelle in Griechenland gegen Entlassungen im staatlichen Bereich hat gestern begonnen. Seitdem sind griechische Gymnasiallehrerinnen in einen einwöchigen Streik getreten. Sie sind dagegen, dass fast 6.000 Lehrerinnen der Fächer Kunst, Musik und Theater in die Verwaltung versetzt werden sollen. Außerdem stehen Massenentlassungen und Lohnkürzungen bevor. Dem einwöchigen Streik schlossen sich auch die Bediensteten der Renten- und Krankenkassen an. Am Mittwoch und Donnerstag treten alle Staatsbediensteten in den Streik. Ärzte in den staatlichen Krankenhäusern werden ab heute nur Notfälle behandeln. Ein Grund für die Streikwelle ist, dass sich Griechenland unter dem Druck der internationalen Geldgeberinnen verpflichtet hat, 15.000 Staatsbedienstete bis Ende des Jahres zu entlassen. Griechenland muss die Maßnahme für die Milliardenhilfe aus dem Sonderfonds der EU und des IWF erfüllen. Heute will der griechische Regierungschef Antonio Samaras in Brüssel klarmachen, dass Griechenland keine weiteren Maßnahmen ertragen kann.
Die EU hat ihre finanziellen Hilfen für Somalia aufgestockt. Gestern trafen sich Vertreterinnen von 50 Staaten in Brüssel, um einen sogenannten New Deal für Somalia zu vereinbaren. 1,8 Milliarden Aufbauhilfe wurden Somalia zugesagt. Die EU versprach Zahlungen in Höhe von 650 Millionen Euro. Seit 2 Jahrzehnten herrscht in Somalia ein Bürgerkrieg. Außerdem gibt es Dürrekatastrophen. Über 1 Million Menschen sind innerhalb Somalias auf der Flucht. Somalia gilt als gescheiterter Staat. Dass der Präsident Hassan Sheikh Mohamud seit 1 Jahr im Amt ist, gilt als Erfolg.
Brasilien will anstelle der Atomkraft auf Windenergie setzen. Die Regierung werde wahrscheinlich nicht an ihren bisherigen Plänen festhalten, bis 2030 4 neue Atomreaktoren zu bauen. Das sagte Mauricio Tolmasquim, der Chef der staatlichen Energieplanungsbehörde. Grund dafür ist Fukushima. Statt Atomstrom will Brasilien Energie aus Windkraftanlagen erzeugen. Tolmasquim sagte jedoch nicht, wie viele Atomkraftwerke tatsächlich entstehen sollen. Derzeit ist ein Atomreaktor im Bau, mit deutscher Hilfe von Siemens. In Brasilien beträgt der Anteil der Atomenergie 3% der Gesamtstromerzeugung. Der meiste Strom wird durch Windkraft erzeugt.
Die Demonstrationen in Istanbul halten weiter an. Nachdem Proteste rund um den Gezi-Park von der Regierung nicht mehr toleriert werden, hat sich das Zentrum der Proteste nun in den Istanbuler Stadtteil Kadıköy verschoben. Vor gut einer Woche fand ein Open-Air-Konzert zum Gedenken an die bislang 5 getöteten Demonstranten statt, welches mit vielen Verletzten und Festnahmen endete. Seither bestimmt große Polizeipräsidents das Stadtbild Kadıköys und tagtäglich, gewöhnlich in den Abendstunden, kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen unter Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern. Viele Mitglieder der Bewegung für mehr Demokratie und Mitspracherechte, die in den Monaten Mai und Juni dieses Jahres auf dem Taksimplatz stattfand, distanzieren sich jedoch von den aktuellen Protesten, da sie ihnen zu wenig politisch motiviert sind. Dies ließen sie über soziale Netzwerke verlauten. Amnesty International liegt momentan in den letzten Zügen beim Verfassen des Berichts über die Proteste im Gezi-Park. In einer Presseerklärung forderte die Menschenrechtsorganisation von den anderen Ländern, Tränengaslieferungen an die Türkei vorerst auszusetzen.
Aktivistinnen befürchten die Räumung des Hambacher Forstes am heutigen Dienstag.
Haben sich alles nochmal angeguckt. Also die waren ja letzte Woche am Montag schon mal da, haben Karten angefertigt vom Camp und die heute nochmal überprüft. Es gab im Camp ein paar kleine Änderungen, die sie jetzt festgehalten haben. Und ja, wir schätzen, dass das jetzt die Vorbereitung war und dass die wahrscheinlich morgen früh zum Räumen kommen.
So ein Aktivist gestern gegenüber Radio Dreieckland. Die Besetzerinnen sind gegen den Braunkohleabbau im Hambacher Forst, denn das rheinische Braunkohlerevier gilt als die klimaschädlichste Region Europas. Jährlich werden rund 100 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Seit den Aktionstagen des Klimacamps wurde im Hambacher Forst eine neue Waldbesetzung aufgebaut. Mehrere Plattformen wurden in den Bäumen errichtet, um der Polizei eine Räumung zu erschweren. Die Aktivistinnen rufen dazu auf, die Waldbesetzung zu besuchen und zu unterstützen.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Am Dienstag, den 10. September, wurde der Bericht der EU-Jugendstrategie über die Jahre 2010 und 2011 und 2000, nochmal. Am Dienstag, den 10. September, wurde der Bericht zur EU-Jugendstrategie über die Jahre 2010 bis 2012 vorgelegt. Anlässlich dessen sprachen wir mit Nadja Hirsch, die für die FDP im Europaparlament sitzt und Mitglied der Ausschüsse Kultur, Medien und Bildung und Beschäftigung und Soziales ist. An der EU-Jugendstrategie interessierte uns vor allem das Konzept im Hinblick auf die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa, das dreigliedrige Schulsystem im Vergleich zu anderen EU-Ländern und die Möglichkeit für Jugendliche, an der europäischen Jugendpolitik teilzunehmen.
Was beinhaltet denn die Europa-Jugendstrategie?
Also insgesamt ist es ein Thema, in dem wir uns auseinandersetzen, welche Themen Jugendliche interessiert. Also das sind sowohl Themen wie Partizipation, als auch der Bereich der Bildung, so Themen wie soziale Medien, neue Technologien oder auch sozusagen freiwillige Arbeit im europäischen Bürgerschaftsbereich zum Beispiel, auch Sport und sowas. Aber dieses Mal ist natürlich ganz klar ein Schwerpunkt bei dem ganzen Bereich der Jugendarbeitslosigkeit und was kann man tun, um die zu bekämpfen.
Es wurde ja ein Bericht vorgestellt von Papanikolaou am Dienstag.
Genau.
Zur Jugendstrategie 2010 bis 2012. Was wurde dann bisher erfolgreich umgesetzt und woran muss weitergearbeitet werden?
Also wir haben diesen Bericht abgestimmt. Insofern hat er eine Mehrheit im gesamten Parlament bekommen, was ein sehr schönes und gutes Zeichen ist, weil lange war das Thema Jugendliche und oder auch, sage ich mal, dieses ganze Bereich, den da dazugehört, gar nicht so prioritär. Aber insofern hatte das auch eine große Aufmerksamkeit. Man hat gesehen, dass es noch sehr viel zu tun gibt. Also es sind Ansätze, eben zum Beispiel jetzt im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, da habe ich ja gesagt, ist im Moment der Schwerpunkt gesetzt worden. Wir haben diese Jugendgarantie verabschiedet, das heißt junge Menschen, die eben ohne Arbeit sind oder die vielleicht auch zum Beispiel noch keinen Schulabschluss gemacht haben, die sollen jetzt besser und stärker auch noch gefördert werden. Das heißt, dafür gibt es auf der einen Seite Geld von der Europäischen Union. Da wurden jetzt 6 Milliarden zur Verfügung gestellt. Es sind aber auch die Mitgliedstaaten aufgefordert, hier auch zusätzlich Gelder noch in die Hand zu nehmen, weil sie sich vorstellen können, 6 Milliarden ist zwar viel Geld, aber wir haben eben auch wahnsinnig hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also insgesamt haben wir einen Durchschnitt von 23% insgesamt in der EU. Und wenn man sich das so anschaut, das sind also 2011 waren es 7,5 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24, die eben keine Arbeit hatten, keine schulische, berufliche Ausbildung haben. Und da muss einfach wirklich was getan werden.
Und welche Maßnahmen werden konkret ergriffen, um diese Vorhaben zu realisieren?
Also unser erster Schritt war jetzt eben, diese Gelder zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Aufgabe ist es der einzelnen Mitgliedstaaten, diese Gelder auch abzurufen und sie eben ganz in konkrete Projekte einzufügen. Also zum Beispiel, ob jetzt das eine Nachqualifizierung ist oder Bewerbungstraining ist oder was natürlich generell auch noch notwendig ist, die Strukturen an sich zu verändern. Also es sind, sage ich jetzt mal, zwei Bereiche. Man kann an den einzelnen jungen Menschen investieren. Und dann ist es aber auch so, dass man eben sieht, dass in einigen Ländern generell das gesamte Ausbildungssystem noch nicht so optimal läuft. Und da wird auch Geld investiert, dass man da eben die gesamte Strukturen, also die berufliche Ausbildung, dass mehr Praxis zum Beispiel, wie wir das jetzt auch in Deutschland kennen, dass dort mehr Praxis auch in die berufliche Ausbildung zum Beispiel einfließen kann zukünftig.
Zielt die Jugendstrategie auch auf einen Angleich der europäischen Bildungssysteme ab?
Also jetzt nicht, dass man sagt, überall derselbe Lehrplan. Also da steht nicht, steht weder drin, noch ist das Ziel. Was aber schon das Ziel sein muss, ist, wenn jemand eine Ausbildung eben gemacht hat, egal in welchem Land, egal ob das in Italien ist oder Deutschland oder auch ein Studium gemacht hat, dass er eben überall das dann auch anerkannt bekommt. Da steht zwar jetzt nicht selbst in dieser Jugendstrategie explizit drin, aber da laufen an anderen Bereichen sehr viele Aktivitäten, dass man dann wirklich auch diese Mobilität hat, von einem Land in das andere zu gehen.
Zu den allgemeinen Zielen zählt ja unter anderem die Chancengleichheit junger Menschen. In mehreren Studien wurde aber bewiesen, dass Kinder mit sozial schwachem Hintergrund durch das dreigliedrige Schulsystem benachteiligt werden. Wäre es deshalb nicht an der Zeit, mit anderen europäischen Ländern gleichzuziehen und bundesweit Gesamtschulen einzuführen?
Also Chancengerechtigkeit gebe ich Ihnen absolut recht, dass das ein ganz zentraler, wichtiger Punkt ist, weil jeder sozusagen die Fähigkeiten am besten so entwickeln muss, ja, die er einfach hat. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, eine Gesamtschule überall einzuführen. Also wir haben jetzt auch schon Schulsysteme, jedes Mal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, die jungen Menschen gut unterstützt. Es ist wichtiger, dass wir kleine Klassen haben, dass wir die Möglichkeit haben, über einen Ganztagesunterricht eben auch einen gewissen Rhythmus drin zu haben, sodass man dann nicht nur Frontalunterricht hat. Es ist wichtig, dass wir genug Lehrpersonal haben. Das sind meines Erachtens die wirklichen Kriterien, die zu einer guten Ausbildung führen und dass jeder Einzelne eben seine vollen Fähigkeiten auch ausschöpfen kann.
Aber laut PISA 2006 haben Jugendliche aus Familien der oberen sozialen Schichten bei gleichem Wissensstand eine 2,7-mal höhere Chance, ein Gymnasium zu besuchen, als Kinder eines Facharbeiters.
Also im Speziellen in Deutschland ist das sehr selektiv, ja, das ist richtig.
Würde es dann nicht bedeuten, dass man Gesamtschulen einführen sollte?
Naja gut, ich meine, Sie haben ja bei der Gesamtschule haben Sie letztendlich auch unterschiedliche Kurse. Also der eine, der gymnasial entspricht, einen A-Kurs und B-Kurs und C-Kurs. Also insofern, wenn Sie da zuvor nichts ändern, haben Sie dieselbe Trennung dann in der Gesamtschule genauso. Also Ziel muss es sein, dass wir eben gerade auch in den ersten 4 Jahren, manchmal ist es sind es ja auch 5 oder 6 Jahre, dass wir hier eben vor allem Sprachkompetenzen fördern. Und das geht eigentlich sogar schon im Kindergarten los. Also ich glaube, das ist der wirkliche Ansatzpunkt, dass wir hier sagen, weil wie willst du in Mathe gut sein, wenn du einfach zum Beispiel keine Deutschkenntnisse hast? Auch selbst wenn du super begabt bist. Also wirklich ganz frühzeitig schon im Kindergarten die Sprachkenntnisse fördern. Dann wirklich auch in der Grundschule die Möglichkeiten, auch mit Förderkursen und allem drum und dran, um dann eben die Möglichkeit zu geben, auszuwählen, ob du zuerst gleich auf ein Gymnasium gehst oder eben zuerst, je nachdem, welche Schule du bist, Mittelschule oder wie das auch jedes Mal heißt. Und dann kannst du natürlich auch nochmal umwechseln. Also ich finde, die Durchlässigkeit ist auch dann extrem wichtig nochmal.
So, und um wieder zurückzukehren zur EU-Jugendstrategie, werden die Jugendlichen da irgendwie integriert und gibt es Möglichkeiten für sie, da aktiv mit einzuwirken?
Das ist unterschiedlich. Also jetzt rein bei diesem Bericht, das ist jetzt ein Bericht des Europäischen Parlamentes, den schreibt tatsächlich der Abgeordnete selbst, also in dem Fall der Kollege Papanikolaou. Aber wir haben zum Beispiel jetzt im November so eine Art Konferenz, wo wir uns über 3 Tage mit jungen Menschen zusammensetzen und austauschen, was sind die Anliegen, was sind die Nöte. Die sind auch sehr unterschiedlich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Manche Sachen sind auch überall gleich. Also insofern gibt es schon Möglichkeiten, dass junge Leute sich dann da auch einbringen, weil sowas bleibt natürlich sowohl bei der Kommission als auch bei uns als Abgeordnete hängen. Also das sind dann die Themen, die natürlich für uns genauso wichtig sind. Und wie schon gesagt, es ist eine ganze Fülle an Themen in diesem Bericht mit drin. Aber ich glaube, was am wichtigsten ist, dass eben junge Menschen versuchen, auch ihre Themen zu platzieren. Also das ist wichtig und da gibt es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten und das sollte man auf jeden Fall nutzen.
Welche Möglichkeiten, abgesehen von der Jugendkonferenz im November, gibt es denn, um sich zu beteiligen?
Es sind auch viele Jugendverbände, die aktiv sind, auch auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, auf jeweiliger Landesebene. Das ist ja auch was, die sind ja immer in Kontakt auch mit den Abgeordneten, egal ob das jetzt Landtags-, Bundestagsabgeordnete oder eben Europäischen Parlament sind. Oder es sind auch, ich sage jetzt mal, zum Beispiel ich oder ich weiß auch, dass das auch viele andere Kollegen machen. Wir haben Facebook, wir haben eine Homepage. Also wenn auch direkte Anliegen sind, kann man sich auch da an die meisten Abgeordneten inzwischen über Facebook und Internet melden.
They use it up there to wash their hands in it and flush their toilets with the
same. Da drüben gebrauchen sie das Wasser, um die Hände zu waschen und für die Klospülung dasselbe Wasser, das Nestlé als Quellwasser verkauft.
Think about that.
Denken Sie mal drüber nach.
Eigentlich überall dort in der westlichen Welt, wo Trinkwasserkonzerne wie Coca-Cola, Pepsi-Cola, die auch Wasser in Flaschen produzieren oder eben Nestlé, ihre Quellen anzapfen oder Grundwasserströme anzapfen oder sogar öffentliche Trinkwasserversorgungen anzapfen, um daraus Flaschenwasser zu machen. Überall dort ist es eigentlich so, dass das gleiche Wasser auch aus dem Hahn kommt, nur dass sie damit eigentlich viel besser fahren, weil sie weniger zahlen und weil es weniger umweltschädlich ist. Also es ist eigentlich eine absurde Situation, dass so viel Flaschenwasser in der westlichen Welt konsumiert wird, wenn sie doch bestes Wasser aus dem Hahn haben.
Dann würde ich jetzt einfach mal die Frage, wem gehört das Wasser, an dich zurückgeben.
Wem gehört das Wasser? Eine schwierige Frage. Es kommt darauf an, wo man lebt. In ganz vielen Gebieten der Welt ist das Wasser überhaupt nicht reguliert. Jeder kann damit machen, was er will. Oft ist es so, dass das Wasser Privaten gehört, zum Beispiel in den USA, in bestimmten Bundesstaaten. Wenn sie dort Land besitzen, können sie mit dem Wasser machen, was sie wollen, das unter diesem Land liegt. Dann gibt es aber auch Wasser, das den Kommunen gehört und so also der öffentlichen Kontrolle untersteht. Also es gibt ganz verschiedene Formen. Ich selber bin der Meinung, dass Wasser als wichtigste Ressource unseres Lebens und der Welt eigentlich immer unter öffentlicher Kontrolle sein sollte.
Seit den 90er Jahren testen die dieses Geschäft mit dem Wasser aus und fahren ja damit recht gut. Wie begann das denn damals?
Der Nestle-Konzern als Weltmarktführer im Nahrungsmittelbereich hatte immer Manager, die sich auf kommende Märkte sehr gut einrichten konnten. Und Top-Manager von Nestle haben Ende der 80er Jahre erkannt, dass Wasser einer der großen Märkte im Nahrungsmittelbereich werden wird. Und sie haben dann 1992 Perrier aufgekauft, sind damit zum Weltmarktführer geworden im Wasser, haben das sukzessive aufgebaut mit Werbemarketingstrategien weltweit und haben dann 1997 dieses Pure Life Wasser kreiert, quasi auf dem Reißbrett, mit dem sie die dritte Welt erobern wollen. Und ich muss sagen, rein technokratisch betrachtet war das ein Meisterwerk, wie Nestle vorgegangen ist. Und die Zahlen stimmen ja auch, die Milliardenumsätze, die Millionengewinne. Also da sind Strategien dahinter, die nicht zu unterschätzen sind.
Nestle, die argumentieren ja jetzt immer damit, dass sie Quellen nachhaltig erschließen. Aber in dem Film kommt es halt so rüber, dass dem nicht der Fall ist, da ja in der Gegend dann auch oft Brunnen austrocknen und die Menschen eben ihrer Wasserversorgung, jetzt Beispiel Pakistan, einfach beraubt sind. Inwieweit lässt sich das mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken dann noch vereinbaren?
Nun, es ist ein Expertenstreit in vielen Gebieten, wie weit das Abpumpen von Wasser zum Gewinn von Flaschenwasser Grundwasserströme beeinträchtigt oder die natürliche Umgebung, Flüsse, Seen beeinträchtigt oder nicht. Das ist eigentlich ein Streit, der unentschieden ist. Es ist sicher so, dass Nestle in sensitiven Gebieten Wasser aus tiefen Bereichen pumpt und damit einen Einfluss auf die Grundwasserspiegel nimmt. Aber Nestle ist natürlich nicht der einzige. Also auch die Landwirtschaft braucht sehr viel Wasser. Industrien brauchen sehr viel Wasser. Es ist ein Grundproblem, dass die Wassernutzung eigentlich viel zu gedankenlos passiert und dass man sich zu wenig überlegt, nur so viel Wasser zu nutzen, dass auf natürliche Weise die Grundwasservorkommen nachhaltig bleiben können.
Wir haben jetzt die ganze Zeit um Flaschenwasser geredet und hier geht es eben um öffentliches Wasser, was an private Konzerne verkauft wird. Aber trotzdem, siehst du da eine Verbindung?
Ja, die Geschichte, die gegenwärtig abläuft mit dieser EU-Richtlinie, wo auch das Wasser eigentlich eingeschlossen sein sollte und jetzt herausgenommen wurde vom EU-Kommissar Barnier, weil der Druck aus Deutschland vor allem sehr groß war. Es ist eine ähnliche Sache, weil die Neoliberalen eben das Wasser privatisieren wollen und das als Handelsgut ohne Einschränkungen auch in die EU-Richtlinie drin haben wollen, damit dann eine Stadt, die eine öffentlich-kommunale Trinkwasserversorgung hat, in den Wettbewerb gehen muss, dass da jemand kommen kann und für diese Trinkwasserversorgung bieten kann. Man will sich das nicht gefallen lassen. Diese 1,4 Millionen Unterschriften aus Deutschland, das ist eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir erwachen und dass wir in Brüssel genau hinschauen, wie auch dort Lobbykreise versuchen, wichtige Dinge an sich zu reißen und privat zu machen. Und Wasser muss da draußen bleiben, es darf nicht in diesen neoliberalen Kreislauf hineinkommen, aber der Kampf ist noch nicht entschieden, es ist nur eine provisorische Lösung. Es gibt bereits Stimmen, die befürchten, dass dann über die Hintertür das Wasser am Schluss gleichwohl in diesen neoliberalen Kreislauf eingeschlossen wird. Also da muss man ganz klar dranbleiben.
Und gleichzeitig gibt es immer noch 1,5 Millionen Menschen, sagt Wikipedia, die jährlich an verunreinigtem Wasser sterben. Eigentlich wurde ja schon von der UNO 2010 erklärt, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Das ist jetzt aber rechtlich nicht bindend. Es heißt, es hat einen hohen politischen Stellenwert. Aber inwieweit wird das denn politisch denn überhaupt aufgegriffen?
Das ist richtig. Wasser ist seit 2010 ein Menschenrecht, wurde sehr hart erkämpft in der UNO gegen die Enthaltungen zum Beispiel der USA, Kanada und auch Deutschlands. Sie sagen es richtig, es ist nicht ein Recht, das Sie vor Gericht einklagen können, wenn es nicht eingehalten wird. Es ist eine Art moralische Leitlinie, die einzelne Staaten in ihre Verfassung gießen können, um zum wirklichen Recht zu machen. Aber es ist heute so, dass eigentlich niemand mehr öffentlich zumindest sagt, Wasser sei kein Menschenrecht, obwohl der Vorstandsvorsitzende von Nestle das vor 10 Jahren noch gesagt hat. Auch er hat inzwischen die Meinung geändert, weil er eingesehen hat, dass er damit schlecht ankommen würde, wenn er nur sagt, Wasser ist eine Ware. Alle sagen, ja, Wasser ist zwar ein Menschenrecht, aber es muss doch kommerziell genutzt werden können.
Die Gemeinde Freiburg, natürlich allein schon wegen des Namens, ist mir das ins Auge gesprungen. Im US-Staat Maine wurde von Nestlé verklagt. Worum ging's?
Freiburg im Staat Maine in den USA ist ein prächtiges Beispiel, um die Strategien von Nestlé zu untersuchen. Die brauchten dringend Wasser und haben sich dann, weil sie nicht genügend Quellen sich unter den Nagel reißen konnten, mit dem privaten Trinkwasserversorgung des Städtchens Freiburg einen Deal geschlossen und nutzen jetzt dieses Wasser, dieses privaten Versorgers, um daraus Flaschenwasser zu machen. Die wollten dann, weil das Quellwasser dort so gut ist, eine zweite Pumpstation einrichten im kleinen Städtchen, und da haben sich die Bürger gewehrt und haben gesagt, nein, wir wollen diesen Truckverkehr, den Lastwagenverkehr wollen wir nicht, und wir wollen auch nicht, dass da weiteres Wasser an Nestle abgegeben wird. Sie sind dann in einem 4-jährigen teuren Rechtsstreit bis vor das oberste Gericht des Bundesstaates Maine gegangen und haben dort gegen die Rechtsmaschine, die Juristerei der Nestle-Leute verloren. Jetzt ist es so, dass Nestle sogar einen 25-Jahre-Vertrag mit dieser kleinen privaten Wasserversorgung machen will, mit Option auf 40 Jahre. Das muss vom Staat Maine abgesegnet werden, und in der entsprechenden Kommission, das sind 3 Leute, die entscheiden müssen, sitzen alles Leute, die mit Nestle bereits geschäftliche Verbindungen haben. Also das ist dann eine weitere Linie. Man lobbyiert sehr gut, man bringt die eigenen Leute in die richtigen Stellungen, auch bei Kontrollkommissionen, auch in politischen Gremien, auch im Parlament, um möglichst Entscheide für die eigenen Zwecke steuern zu können.
Aber es gibt auch kleine Siege gegen den Multi. Also 2006 gab es ein Beispiel in Brasilien und auch in den USA.
Es gibt kleine Siege. Man könnte sonst resignieren im Kampf gegen die großen Konzerne. Wenn man wach ist und schlau und sich auch in die Materie vertieft, gibt es immer Wege. Und in den USA zum Beispiel haben 4 Frauen, Bürgerinnen wie Sie und ich, haben in langjähriger akribischer Arbeit herausgefunden, dass es Lücken gibt, wenn man sich nämlich nicht auf die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen stützt, sondern direkt an die Wurzel des demokratischen Staates geht, nämlich an die Konstitution. So kann man auf konstitutionellem Wege gegen den Konzern tatsächlich Teilsiege erringen. Und das haben diese Damen in Maine sehr gut gemacht. Und wir zeigen auch, wie sie es gemacht haben. Und solche Sachen, die geben Mut.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.